unanim, him is problem. Blätterim Garten problem.
Reggae-Musik von weissen Menschen in der Schweiz ein Problem? Das fragen wir uns heute bei Gesprächsstoff. Und zwar nicht nur wegen unserer Podcast-Melodie.
Seit eine Berner Quartierbeiz das Konzern einer Reggae-Band abgebrochen hat, ist kulturelle Aneignung vielerorts das Gesprächsthema Nummer 1. Warum schlägt das so hohe Wellen?
Ist es okay, wenn Menschen eine fremde Kultur zurecht ausleben? Diese Frage beschäftigt seit dem Konzert der Berner Mundartband Lauwarm in Brasserie Lorraine.
Fa discutere da giorni l'interruzione del concerto di una band a Berna a causa delle proteste di una piccola parte del pubblico che ha accusato gli artisti di appropriazione culturale.
Retour en Suisse allemande plus précisément, avec cette polémique qui ravive le débat sur l'appropriation culturelle. La semaine passée à Berne, le concert de reggae d'un groupe de musiciens blancs a été annulé. Leurs dreadlocks et vêtements africains ont mis mal à l'aise certains spectateurs.
Nach dem erzwungenen Abbruch eines Konzerts will die Schweizer Band Lauwarm mit ihren Fans darüber diskutieren, was Inspiration und was kulturelle Aneignung ist.
Eigentlich klingt das ja völlig absurd. In einer kleinen Quartierbeiz in der Stadt Bern wird irgendwann Mitte Juli ein Konzert von einer Mundartband in der Hälfte abgebrochen. Und eine gute Woche später redet halb Europa davon. Der Grund? Der Vorwurf der kulturellen Aneignung, die hinter dem Abbruch des Konzerts steht. Weisse Menschen spielen Reggae, tragen Dreadlocks und afrikanische Kleider. Vom Berner Lorraine-Quartier hat sich die Debatte im Nu verbreitet, über Social Media und über klassische Medien. Schweiz, Frankreich, Deutschland, sogar bis auf Schweden hat man plötzlich über den Konzertabbruch in Bern geredet. Im Ton hitzig, im Inhalt wenig konstruktiv, zumindest in den meisten Fällen. Über die betroffene Band, über die betroffene Beiz haben wir jetzt aber genug geredet. Das ist «Gesprächsstoff», der Podcast von Bund und Berner Zeitung. Und wir fragen uns, was können wir aus dem Vorfall lernen? Wie woke ist Bern wirklich? Und wie kommt es eigentlich, dass Kinder und Jugendliche mit dem Thema ganz einen anderen Umgang haben als ihre Eltern? Mein Name ist Noah Fendt. Mit mir im Studio ist Miriam Contes, Redaktorin bei Bund und Berner Zeitung. Und später zu Gast in diesem Podcast ist Susanne Rebsamen, Leiterin der Fachstelle für Migrations- und Rassismusfragen in der Stadt Bern. Hallo Miriam.
Hallo Noah.
Du bist Redaktorin im Ressort Bern bei Bund und BZ, beschäftigst dich unter anderem dort mit Bildungsthemen. Bis vor wenigen Monaten bist du aber noch Kulturredaktorin gewesen, ebenfalls hier bei Bund und Berner Zeitung. Eigentlich eine ideale Ansprechpartnerin, also für über kulturelle Aneignung zu reden.
Ich bin natürlich nicht Expertin auf dem Gebiet, wie Leute zu dem geforscht haben. Aber klar, ich weiss ein bisschen auch an den Schulen, was so Themen sind von der Bildungspolitik oder von den Lehrerinnen und Lehrern. Und ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, und ich nachher geforscht habe, dass ja mehrere Gymnasien in Bern gibt es freifach antirassistisches Denken und Handeln. Also das ist ein Thema, das die Jungen beschäftigt, wo sie darüber reden wollen, wo sie mehr darüber wissen wollen. Und ganz privat habe ich auch einen Zugang zu dem Thema. Ich habe auch Kinder. Mhm. Und ich merke die Diskussion mit ihnen, dass die ganz anderen Bezug haben zu diesen Themen als ich selber.
Wie äußert sich das zum Beispiel?
Ich hatte mit meinem Sohn Leschi sehr eine interessante Diskussion gehabt. Und zwar habe ich für ihn, für die Schule, haben wir sein Etui vorbereitet und ich habe so Farbstift gespitzt. Und dann habe ich ihm den einen Farbstift angekippt und gesagt, brauchst du eigentlich einen neuen, hautfarbigen Farbstift? Und er schaut mich wirklich mit grossen Augen an und sagt, das darf man doch heute nicht mehr sagen. Und mein erster Impuls war ganz typisch, oder so Abwehrhaltung. So, also ich sage jetzt das schon mein ganzes Leben. Und ja. Was ist denn das sonst? Wie soll ich denn dem sagen, dass man weiss, was ich meine? Und ich dann doch im zweiten Schritt müssen zugeben, nein, eigentlich ist es total arrogant, dass ich das Gefühl habe, die Hautfarbe, die ich per Zufall habe, das ist hautfarbig und alles andere irgendetwas anderes.
Du sagst jetzt, das ist durchaus Thema an der Schule, es ist auch Thema bei deinen eigenen Kindern. Jetzt können wir aber auch sagen, ehrlich, oder, es ist die Zeit vom Jahr, wo Redaktionen häufig gegen das Sommerloch kämpfen. Die Geschichte um den Konzertabbruch hat ja auch außerhalb von dem Sommerloch so für Schlagzeilen gesorgt. Was denkst du?
Ich denke schon. Klar, jetzt nicht gerade, wenn wir kurz vor einem neuen Corona-Lockdown stehen oder wenn der Ukraine-Krieg anfängt, dann ist klar, sind das die grossen Themen. Aber sonst, das ist so ein Thema, wo emotional so viele Leute berührt, weil es so Grundsatzfragen sind. Oder? Wie gehen wir mit diesen Sachen um? Wo steht man selber? Dürfen wir die Sachen, eben, wo man das ganze Leben lang eigentlich sich nichts Schlimmes dabei gedacht hat? Also, zum Beispiel Inuit, soll man jetzt heute sagen. Und es gibt viele Leute, die sagen, und ich kann das zum Teil auch nachvollziehen. Ich habe mein Leben lang vom Eskimo geredet, ich habe mir nie etwas Schlechtes dabei gedacht. Und jetzt plötzlich wird mir das verboten. Und man hat das Gefühl, ich sei ein Rassist. Und dass die denken, ja nein, das geht doch nicht. Verstehe ich. Und die Jungen gleichzeitig sagen, hey, wir leben in einer modernen Welt, wir wollen eigentlich mehr Gerechtigkeit für alle. Und das ist für uns auch ein Symbol dafür, dass man Rücksicht nimmt auf Minderheiten und die Befindlichkeiten von denen. Und da gibt es natürlich schon einen riesen Clash. Und ich denke, wir Journalistinnen und Journalisten wissen, dass die emotionalen Themen, die ziehen einfach bei den Leuten.
Mhm. Also hat es dich eigentlich gar nicht so überrascht, dass der Vorfall so hoch und vor allem so weit Wellen geschlagen hat, eben bis ins europäische Ausland? So.
Nein, also einerseits ist es natürlich schon Wahnsinn, wenn in halb Europa über das Thema aus Bern geredet wird, aber andererseits denke ich, es hat einfach sehr höheren Symbolcharakter für ein grundsätzliches Problem oder grundsätzlich unterschiedliche Ansichten unserer Gesellschaft. Und es lässt sich einfach sehr, sehr gut auch politisch instrumentalisieren. Man sieht es ja mit der jungen SVP, die Prass wegen Rassismus gegen Weisse angezeigt hat. Mhm. Und also das trägt ja zur Debatte überhaupt gar nichts bei. Das ist allen klar. Man wird einfach die ganze Empörungswelle von deren noch ein bisschen profitieren. Und es ist einfach auch ein Thema, wo man Leute kann politisch motivieren kann, die sonst eigentlich sich für Politik überhaupt gar nicht interessiert.
Jetzt diskutieren wir im Grunde genommen über die kulturelle Aneignung. Der Begriff ist schon das ein oder andere Mal gefallen. Kannst du uns kurz erklären, was genau mit dem gemeint ist?
Kulturelle Aneignung heisst, wenn eine privilegierte Gruppe von Menschen kulturelle Eigenheiten von einer benachteiligten Minderheit übernimmt oder eben sich aneignet. Und das klingt jetzt mal wahnsinnig abstrakt, wenn man das so sagt. Ich habe mir dann versucht, so eine Überlegung zu machen, wie man das könnte. Vielleicht das, es stimmt nicht ganz, die Analogie, die ich jetzt bringe, aber vielleicht so emotional, zum können nachvollziehen, wenn man sich vorstellt, Brexit war eine riesige Diskussion. Ja. Jetzt hat man sich vorgestellt, die Britinnen und Briten hätten plötzlich das Symbol von Wilhelm Tell genommen und gesagt, das ist jetzt unser Kampf gegen, also in ihrem Sinne, die Unterdrückung durch die EU. Und dann hätten doch wir Schweizerinnen und Schweizer gesagt, geht's noch, das ist unser Freiheitsheld. Wir haben uns befreit von der Habsburg oder Wilhelm Tell, ist quasi die Symbolfigur von dem. Da wäre uns total schräg reinkommen. Und ich glaube, das ist eben das, was man vielleicht manchmal nicht so versteht, dass man total schräg reinkommen, wenn plötzlich eine Kultur, die eigentlich gut geht, die in einer guten Position ist, so kulturelle Eigenheiten übernimmt.
Interessanter Vergleich mit dem Wilhelm Tell, wenn man das mal so auf die eigene Kultur ummünzt. Du hast vorher gesagt, der Vergleich hinkt ein bisschen. Wo hinkt er?
Dass wir natürlich wahnsinnig privilegiert sind und dass es schon ein Zeitchen her ist, wo wir so unterdrückt waren und uns müssen befreien von den Habsburgern. Dort hinkt es.
Wenn ihr noch mal nachlesen wollt, was genau der Auslöser war für die Diskussion um kulturelle Aneignung, wir haben euch die Berichterstattung zum Thema im Beschreib zu dieser Episode verlinkt. Wenn ihr lieber noch hört, was passiert ist, dann kann ich auch den Podcast «Apropos» empfehlen, wo die Bund-Chefredaktorin Isabel Jacobi den Fall einordnet. Auch der ist unten verlinkt. Wenn der Konzertabbruch bis nach eben Schweden Schlagzeilen gemacht hat, dann hat er natürlich auch in Bern selber für Gesprächsstoff gesorgt. Der Benjamin Launer hat exemplarisch ein paar Kommentare von Leserinnen und Lesern zusammengetragen.
Der Patrick Guggisberg schreibt: Die Situation ist also folgende. Ein Konzert ist wegen dem Aussehen von gewissen Bandmitgliedern abgebrochen worden. Ob es der Rastafari verletzt, wenn weisse Dreadlocks tragen, das kann ich nicht beurteilen, weil ich kein Rastafari bin. Was bei mir aber Gefühl von Unwohlsein verursacht, ist, wenn Menschen wegen ihrem Aussehen ihre Tätigkeit einschränken müssen. Und das, obwohl die Tätigkeit nicht offensichtlich schädlich für Dritte ist. In den 90er hat man unter Toleranz verstanden, dass alle, unabhängig vom Glauben, von Sexualität oder vom Aussehen, dass alle machen können, was sie wollen, solange sie nicht Dritte schädigen. Wenn mit einem angeblichen Schaden mittlerweile schon Gefühl von Unwohlsein gemeint sind, also Gefühl, wo man aus dem Weg gehen könnte, wenn man das Konzert verlässt, dann wird es für mich relativ schwierig. Annalena Moser stellt sich ganz viele Fragen. Darf jetzt der chinesische Pianist lang nicht mehr Beethoven oder Mendelssohn spielen? Oder gilt die Cultural Appropriation nur für weisse Kaukasier, aber nicht für die westeuropäische Kultur? Und wie müssen sich jetzt meine People of Color-Kolleginnen fühlen, die hier sind aufgewachsen und teilweise sogar einen kaukasischen Elternteil haben? Ist der Mensch nicht einfach ein Mensch? Und kann es überhaupt einen konstruktiven Dialog mit Leuten geben, die so verbohrt sind und nur in eine Richtung schauen? Der Daniel Notenstein schreibt Folgendes. Ich bin häufig in der betroffenen Beiz und wähle links-grün. Aber die ganze Sache von kultureller Aneignung ist so ein Blödsinn, da wird man gerade Sturm. Es war ja nicht so, dass sich die Jamaikaner durch das beleidigt hätten gefühlt. Dann könnte ich es ja noch halbwegs verstehen. Aber nein, es sind irgendwelche Schweizer. Früher hat man denen Bünzlis gesagt. Der Hans-Peter Berger ist einer der wenigen, der eine Gegenposition einnimmt. Unglaublich, wie offenbar ganz vielen ihren internalisierten Rassismus gar nicht bewusst ist. Der grosse Aufschrei bei diesem Thema, der ist schlicht absurd. Bei sterbenden Menschen von anderen ethnischen Gruppen ist die Empörung verhältnismässig klein. Erst im Kontext von «mir als weise Person wird etwas verboten» ergeben all die Kommentare plötzlich Sinn. Ich bin erschüttert über die Empörung.
Ja, Miriam, jetzt möchte ich noch kurz einen Kommentar noch einmal aufgreifen, den wir gehört haben und der in dieser oder in einer ähnlichen Form immer wieder vorkommt in dieser Debatte. Darf jetzt der chinesische Pianist lang noch Beethoven oder Mendelssohn spielen?
Das wird sehr oft gebraucht, das Argument, zum vermeintlich sagen, wie absurd das die Debatte ist. Und es ist wahnsinnig eingängig, das Argument, aber es ist leider falsch. Weil um das geht es nicht bei kultureller Aneignung. Es geht darum, eine privilegierte Mehrheit und eine benachteiligte Minderheit. Und das ist ja mit Beethoven und ein Japaner, der Beethoven spielt, überhaupt nicht gegeben. Und also, ich meine, Kultur lebt ja davon, dass man von anderen Sachen Einflüsse nimmt, Fremde und zu eigenen macht. Und das ist absolut legitim, solange man eben auch Respekt zollt den Leuten, die einem den Input geben.
Aber es ist irgendwie so ein bisschen die Gratwanderung zwischen Cultural Appropriation, eben kulturelle Aneignung, und Cultural Appreciation, von dem, wo du jetzt so ein bisschen sagst, dass man Einflüsse aus anderen Kulturen annimmt.
Genau, dass man es mit Respekt macht und mit Anerkennung und nicht einfach so quasi selbstverständlich nimmt und zum eigenen macht, ohne, ich glaube, es geht auch um die Reflexion vom Ganzen, dass man sich überlegt, wann ist es angebracht und wann geht es zu weit, in welcher Form kann ich es machen.
Nebst dem politischen Konflikt oder nebst dieser politischen Diskussion gibt es aber eben auch Generationen, Konflikt oder vielleicht nicht ein Konflikt, aber ein Graben zwischen Generationen. Du hast vorhin das Beispiel gebracht, zwischen dir und deinem Sohn.
Genau, und da stelle ich fest, wenn ich der Generation von meiner älteren Generation von dem erzähle, dass die können das nicht nachvollziehen, wieso dass man jetzt dem Bleistift nicht mehr hautfarbig sagen darf. Und das Gleiche ist auch, wenn es darum geht, meine Kinder sind da sehr sensibel, dass das natürlich Schockikopf heisst. Und das können Grosseltern überhaupt nicht nachvollziehen, woher das kommt und wieso jetzt.
Über den unterschiedlichen Umgang von verschiedenen Generationen mit diesen Themen habe ich heute auch mit Susanne Repp zusammengeredet. Sie arbeitet seit 13 Jahren in Bern im Bereich Migration und Rassismus und sie leitet heute die Fachstelle für Migrations- und Rassismusfragen der Stadt Bern. Susanne Repp, willkommen im Studio. Danke vielmals, dass du gekommen bist. Plötzlich reden alle über Themen wie kulturelle Aneignung, Rassismus, Kolonialismus. Was ist da gerade los?
Ja, ich war im ersten Moment erstaunt, als ich das gehört habe. Nicht, weil die Themen nicht aktuell wären. Ich weiss, dass die im Moment sehr viele Menschen bewegen und das freut uns auch sehr. Aber es ist jetzt für uns ein eher kleinerer Vorfall passiert, wo es zu einem grossen Buschfeuer, könnte man vielleicht sagen, oder sogar Flächenbrand jetzt entfacht ist. Und das kann ja erstaunen, dass so ein Vorfall so gross wird. Und das hat mich selber zuerst auch erstaunt. Und beim zweiten Nachdenken kann ich mir sagen, nein, so erstaunlich ist es nicht. Weil so ein bisschen die Empörung und Abwehr, die kennen wir eigentlich auch von unserer Arbeit.
Über genau die Empörung oder die Abwehrreaktion wenn wir da gerade nachher noch reden und der ein bisschen auf den Grund gehen. Man hat gleich den Eindruck nach dieser sehr breiten Debatte, dass die Themen irgendwie so ein bisschen bei einem doch noch grösseren Teil auch von der Berner Jugend zumindest angekommen ist. Überrascht dich das?
Nein, das ist etwas, was wir jetzt in den letzten Jahren und spätestens seit Black Lives Matter-Bewegung eigentlich feststellen. Und das ist etwas, was natürlich für uns, für die alltägliche Arbeit extrem hilfreich ist. Also wenn ich zurückschaue, die Stadt Bern ist schon sehr lange jetzt im Bereich von der Rassismusbekämpfung tätig. Wir machen seit 12 Jahren eine Aktionswoche gegen Rassismus, die sehr breit abgestützt ist. Und noch ein bisschen länger sind wir Mitglied von der Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus. Und wenn ich jetzt so 10 Jahre zurückdenke und wir haben versucht, über die Themen zu reden, dann ist uns häufig nahegelegt worden, nicht einmal über Rassismus zu reden, das Problem nicht beim Namen nennen. Wir haben uns immer dagegen gewehrt und gesagt, nein, man muss das Problem benennen. Und diese Einwände höre ich eigentlich kaum, weil es ist eine höhere Wachsamkeit da, es ist ein höheres Problembewusstsein da und insbesondere bei der jungen Generation.
Mhm. Wie kommt es denn, dass die Jugend irgendwie so sensibilisiert ist auf das Thema, während viele Eltern immer noch so ein bisschen um Verständnis ringen in diesen Fragen?
Ich glaube, es hat mit der Alltagserfahrung zu tun. Ich glaube, es hat mit dem Diskurs zu tun, der auf Social Media, in den Medien, aber auch einfach im zwischenmenschlichen Zusammensein passiert. Und ich glaube, es hat auch so ein bisschen mit einer Unbefangenheit zu tun. Also man wächst heute mit anderen Geschichten, mit anderen Bildern auf. Man fühlt sich, glaube ich, auch nicht in seiner Existenz bedroht, wenn man irgendwie ein bisschen einen anderen Begriff verwenden muss. Sondern das ist einfach wie, es ist der Alltag und wir leben alle mit Menschen zusammen, die verletzt sind durch gewisse Praktiken, durch gewisse Ausdrücke, durch gewisse Sichtweisen. Und ja, hoffentlich hören wir einander zu und passen uns auch dem an.
Du hast gesagt, ihr merkt das in eurer alltäglichen Arbeit, dass mindestens bei einer jüngeren Generation, das viel präsenter ist oder die einen anderen Umgang haben. Mit dem, etwas, was ihr ja auch macht, ist das Netzwerk rassismuskritische Schulen, wo ihr ins Leben gerufen habt. Vielleicht kannst du erklären, mit welchem Ziel genau.
Wenn wir fragen, wo wird Rassismus erlebt, kommt das Bildungssystem häufig als Antwort und als Beispiel. Mhm. Und dann ein wichtiger Hebel sind die Lehrpersonen, um sie auch so ein bisschen im rassismuskritischen Denken schulen, um überhaupt sensibilisieren für die Themen. Und darum haben wir jetzt zusammen mit dem Schulamt und mit der PH Bern so eine Weiterbildung angeboten, die heisst Netzwerk rassismuskritische Schule und wo eine freiwillige Weiterbildung ist für Lehrpersonen. Und wir haben die kurz vor der Sommerferie jetzt erstmal ausgeschrieben und sind sehr erfreut, dass das Interesse sehr, sehr gross ist. Und auch im Wissen darum, dass sich Lehrpersonen um sehr, sehr viele Themen kümmern müssen und Rassismus für sie eins davon ist. Und wir sind jetzt sehr zuversichtlich jetzt für den ersten Zyklus, den wir machen. Viel mehr kann ich darum leider noch nicht berichten, aber ich finde nur schon die grosse Bereitschaft teilzunehmen und sich in diesem Bereich weiterzubilden und auch auseinanderzusetzen, weil so Auseinandersetzungen sind manchmal auch ein bisschen unbequem, die ist sehr motivierend und ist schön zu sehen.
Wir haben das schon ein bisschen angetönt. Die Debatte nach dem abgebrochenen Konzert, die ist grossmehrheitlich gar nicht eine eigentliche Debatte gewesen, sondern vielmehr so ein Sturm von der Empörung. Ist es noch ein konstruktiver Dialog?
Nein, ich glaube, aktuell ist er nicht konstruktiv. Mhm. Aber ich glaube, man kann ihn in eine konstruktive Richtung lenken. Also, wir sind jetzt irgendwie am Reagieren auf eine Empörung. Und ich glaube, wenn wir kontinuierlich und aus verschiedenen Perspektiven und auch auf einer Augenhöhe über das Thema Rassismus, aber auch über Privilegien und Benachteiligungen, die struktureller Art sind in unserer Gesellschaft, reden, dann glaube ich, dass man das in eine konstruktive Richtung kann lenken kann und eben nicht einfach nur auf solche Vorfälle reagieren muss. Und ich meine, man kann sagen, vielleicht ist man jetzt ein bisschen eingeschüchtert, der eine oder die andere Kulturveranstalterin. Aber vielleicht regt es auch zum Denken an, wenn man das nächste Mal programmiert, zum Beispiel. Mhm.
Warum ist das so, dass ein Vorfall wie der bei so vielen von uns das Unverständnis oder eben die Abwehrreaktion auslöst?
Ich glaube, sie kommt vor allem die Abwehrreaktion von Leuten, die privilegiert sind, die sich nicht gewöhnt sind, dass man ihre kulturellen Praktiken in Frage stellt, wo auch keine Verletzungen erleben, dadurch, dass sich einfach jemand etwas bedient, in einen anderen Kontext setzt, vielleicht auch ins Lächerliche zieht. Kann alles vorkommen. Ich beziehe mich jetzt noch nicht auf den Vorfall, sondern einfach ganz grundsätzlich. Und plötzlich wird das in Frage gestellt. Und es ist eine Angst vor Verlust von Privilegien. Das habe ich fest Eindruck.
Man hat das Gefühl, es wird einem etwas weggenommen.
Genau.
Der Vorfall in der Lorraine, der da Mitte Juli eigentlich passiert ist, ist das überhaupt für dich jetzt ein relevantes Fallbeispiel? Weil der Vorfall, der spielt sich in einer linken, vielleicht sogar in einer linksautonomen Szene ab. Dort sind wahrscheinlich sowieso hypersensibilisierte Menschen, die sich vielleicht eh gegen Rassismus einsetzen. Ist das überhaupt ein wichtiges Beispiel?
Ich finde vor allem das wichtige Beispiel, was jetzt damit passiert. Nämlich eben die Welle von der Empörung und auch ein Abtun so in eine Ecke von eben sind die Linksalternativen hypersensibilisierte. Wenn ich schaue, von wo dass wir auch Rückmeldungen bekommen und Anfragen bekommen zum Thema Rassismus, ist das nicht einfach aus der hypersensibilisierten linken Ecke, sondern es sind sehr viele Personen und auch Institutionen, die möchten lernen und es sind auch sehr viele Leute, die sich an Rassismus, der in unserer Gesellschaft passiert, stören. Und ich finde es jetzt wichtig zu fragen, also aus meiner Sicht gibt es viel relevantere und im Moment grundlegendere Themen im Bereich Rassismus, wo man muss angehen muss und warum das jetzt so hochgekocht wird. Oder weil eigentlich der Diskurs um kulturelle Aneignung ist rassismuskritisch denken für sehr Fortgeschrittene. Mhm. Und faktisch sind wir eigentlich am Punkt, wo wir häufig noch erklären müssen, dass es überhaupt Rassismus gibt und nur schon der Punkt in Frage gestellt wird. Und eigentlich habe ich das Gefühl, wir sind jetzt wie eine Stufe zu weit oben eingestiegen.
Wir haben einen übergumpelt.
Genau, wir würden jetzt gescheiter noch mal einen Schritt zurückgehen, ja, und über Privilegien und strukturelle Benachteiligungen in unserer Gesellschaft reden. Und dann können wir dann irgendwann mal wieder dort einsteigen.
Also aber die Diskussion, die man jetzt hat versucht zu führen, ist eigentlich noch zu komplex für die meisten von uns. Wir müssten wie tiefer einsteigen.
Genau.
Eben, so gesehen kann man sagen, das abgebrochene Konzert in der Lorraine ist jetzt ein Vorfall. Vielleicht ist er im Moment gerade noch gar nicht so relevant. Es gibt ja aber wie auch andere Entwicklungen, die man in Bern beobachten kann. Es gibt auf Partys zum Beispiel vermehrt Awareness-Teams. Es gibt lokal mehrere in der Stadt Bern, die regelmäßig Stammtisch oder Podien zum Thema Rassismus organisieren. Es gibt Schulen in der Stadt Bern, die über Themen wie Rassismus reden, die Freifächer anbieten in antirassistischem Denken und handeln. Eine Bar, die vor zwei Jahren noch Colonial Bar geheissen hat, hat einen Shitstorm geerntet und hat heute einen anderen Namen. Das sind einfach ein paar so konkrete Beispiele, die mir eingefallen sind. Wie woke ist Bern heute?
Ja, ich habe ein bisschen ein Problem mit dem Begriff «woke», weil es tönt so ein bisschen nach einem Trend und es wird auch häufig verwendet, um sich lustig darüber zu machen, wenn sich Leute auf Augenhöhe begegnen oder also Machtstrukturen irgendwie hinterfragen. Ich habe das Gefühl, die Achtsamkeit ist gestiegen. Ich habe das Gefühl, man ist sich bewusster. Ich meine, ich weiß nicht, wie lange überhaupt schon thematisiert wird, dass Bern koloniale Vergangenheit hat, dass die ganze Schweiz sehr kolonial verstrickt ist. Das ist eher ein neuer Diskurs. Das ist ein Bewusstsein, das in den letzten Jahren gewachsen ist, mhm, und sicher auch noch nicht überall verankert ist. Ja, ich habe das Gefühl, wir sind in einer aufmerksamen Stadt, in einer Stadt, wo die Leute ja auch darauf schauen und auch anprangern, wenn sie im öffentlichen Raum Begriffe oder Darstellungen haben, die andere könnten verletzen könnten. Und man reagiert darauf. Und ich finde das eine sehr schöne Entwicklung. Aber ich finde nicht, dass es jetzt irgendwie ein Trend ist, sondern ich habe das Gefühl, es ist wirklich ein gemeinsames Lernen.
Aber wenn wir unter «woke» einfach das Bewusstsein für die Themen verstehen und nicht unbedingt einen Trend ablesen, dann könnte man schon sagen, Bern ist eigentlich recht «woke».
Ich habe festen Eindruck. Also auch wenn ich jetzt mich austausche mit anderen Leuten, die in meinem Bereich arbeiten, aus anderen Regionen, dann denke ich, sind wir in der Stadt, haben wir das Privileg, auch die Plattformen zu haben, uns damit auseinanderzusetzen. Es hat sehr viele verschiedene Plattformen. Ich habe vorhin schon die Aktionswoche gegen Rassismus angesprochen. Mein Eindruck ist auch, dass ja, Bern ist ein Ort, wo lebendige politische Diskussionen geführt werden. Und das merkt man in dem. Und somit kann man sagen, ja, es ist eine grosse Wachsamkeit da. Ja,
und es ist nicht nur ein Randphänomen.
Nein, definitiv nicht. Weil sonst hätten wir nicht die Anfragen, die wir hätten, und wir hätten auch nicht die Kooperationspartner, die wir haben.
Speziell am Vorfall, der ja so ein bisschen Ausgangspunkt ist für die ganze Diskussion, die jetzt gerade geführt worden ist und die wir jetzt immer noch führen. Speziell an dem Vorfall und auch an der anschliessenden Debatte ist ja, dass sie in einem mehrheitlich weissen Kontext stattfindet. Auch wir zwei reden hier im Studio jetzt als zwei Weisse über Themen wie kulturelle Aneignung und Rassismus. Dürfen wir das?
Also wenn ich das Gefühl hätte, wir dürften es nicht, wäre ich nicht da. Aber ich finde, der Diskurs ist so nicht komplett mit uns und es fehlt etwas sehr Wichtiges. Es fehlen sehr, sehr wichtige Stimmen und ich weiss auch, dass es für euch schwierig ist, die Stimmen zu gewinnen. Dort habe ich fest das Gefühl, es geht auch um Vertrauen. Ich komme hier hin, ich komme aus einer sehr starken Position hier hin, ich habe eine Institution im Rücken, ich weiss, ich rede als weise Person, ich werde nicht nach meinen individuellen Erfahrungen gefragt und vor allem werden mir die nachher nicht irgendwie abgesprochen, ja, oder kritisiert. Also im Moment gibt man sich ja auch ein bisschen zum Abschluss frei, wenn man zu dem Thema redet, oder? Mhm. Und darum ist es für mich einfacher, darüber zu reden, wie vielleicht für andere in so ein Format reinzukommen. Aber ich finde nicht, dass der Diskurs so komplett ist. Und ich finde, es wäre sehr wichtig, dass man unterschiedliche Stimmen hört, wenn es um Rassismus geht, aber eben nicht nur. Und ich glaube, dort ist auch die Basis, um dann ins Gespräch zu kommen, wenn es so etwas ist, dass man vorher schon das Vertrauen hat, dass die Leute, wo man jetzt darüber redet, die tagtäglich rassistische Diskriminierung erfahren, dass sie sich in der Medienberichterstattung wiederfindet, im Allgemeinen, jetzt nicht einfach im Themenfeld Rassismus, dass sie ihre Expertise anerkannt wird, aber auch, dass sie in den Medienhäusern repräsentiert sind. Ich bin vorher da reingelaufen, wir sind das Studio gelaufen. Oder? Und ich glaube nicht, dass jetzt die Stadtbevölkerung da innen repräsentativ vertreten ist. Mhm. Und ich glaube, das sind Sachen, wo man daran arbeiten muss.
Wenn man sich als weiße, privilegierte Person irgendwie die Frage stellt und versucht, diese Diskussionen mitzuführen, dann kommt man irgendwann auch zu vielleicht ein bisschen absurd tönenden Fragen. Aber man fragt sich dann, ist das, was wir hier jetzt zum Beispiel machen, auch eine Art kulturelle Aneignung, indem wir uns Debatten über kulturelle Aneignung aneignen?
Mhm. Ich finde, das ist eine sehr wichtige Frage. Und die Frage habe ich mir schon auch gestellt. Oder? Mhm. Und ich wäre auch auf eine Art verleitet gewesen, jetzt sagen, ja, es geht jemand von meinem Team, der mehr persönliche Betroffenheit mitbringt. Und gleichzeitig kann es auch nicht sein, dass man einfach nur dann, wenn es um das geht, die Personen irgendwie
führerschickt.
Ja. Und nachher nimmt man sich vornehm wieder zurück. Also ich glaube, dort geht es wirklich darum, ich finde, wir müssen uns dem bewusst sein und wir können darüber reden. Wir müssen uns bewusst sein, aus welcher Perspektive dass wir darüber reden und auch, was es braucht, dass es so einen Diskurs künftig anders kann stattfinden. Ich meine, ich versuche jetzt auch, so ein bisschen im Gepäck einzubringen, unterschiedliche Perspektiven, die ich beispielsweise in meinem Team vertreten habe. Und das stärkt mich auch in meiner Position, aber das ersetzt sicher nicht kritische Stimmen von Leuten, die rassistisch benachteiligt sind in unserer Gesellschaft.
Es ist ja ein schwieriges Thema. Oder? Leute sind verunsichert, man will nichts falsch machen. Manchmal passiert es einem, dass man in Debatten selber rassistische Vorurteile reproduziert, ohne dass man das will. Wie geht man mit dem um?
Also ich bin auch verunsichert, obwohl ich, man könnte jetzt denken, von Berufs wegen, dass auf keinen Fall sollte sein. Aber doch, ich bin verunsichert und ich denke, mit dem auch Unbequemen müssen wir uns einfach auseinandersetzen. Das ist jetzt die Folge von unserer Position in dieser Gesellschaft. Und ich glaube, das Wichtigste ist wirklich einfach zuzuhören, unterschiedliche Perspektiven anzuhören, nicht einfach gerade bewerten, sondern ja, auch Kritik entgegennehmen. Ich finde, es ist auch nicht immer einfach für ein Gegenüber, wo sich angegriffen oder verletzt fühlt, die Kritik zu äußern. Ja, dann nehme ich sie vielleicht gescheiter mal entgegen und denke darüber nach und lerne. Und wir werden sowieso Fehler machen. Ich mache auch die ganze Zeit Fehler. Und ich habe sicher sehr, sehr viel gelernt zu dem Thema, aber ich mache immer noch Fehler. Und gerade wenn ich jetzt da sitze, möchte ich natürlich kennen machen, aber ich werde nachher den Podcast hören, wird wieder einen gemacht haben und möchte jetzt da sagen, ja, ich muss lernen, wir müssen daran wachsen. Es ist eine Debatte, wenn man irgendwie jetzt 30 Jahre zurückschraubt, dann sind wir so noch jemand anders gewesen und offensichtlich sind wir ja in der Lage zum Lernen. Oder? Ich denke manchmal irgendwie an das Liederheft, das ich in der Primarschule hatte. Ich meine, das hat auch eine gute Sommerloch-Geschichte gegeben heute. Und
ja,
da wird es hoffentlich so jetzt nicht mehr geben. Also offensichtlich sind wir im Stand zum Lernen. Aber es geht schon eher langsam voran.
Aber wie ist denn das mit dem Diskussionen führen, möglichst ohne rassistische Vorurteile zu reproduzieren? Das nimmt mich schon noch Wunder.
Also ich glaube, eine grosse Falle in diesen Diskussionen ist, wenn man wie von außen möchte jemandem zuschreiben, was die Person, aus welcher Perspektive die Person redet und zu welchen Themen sie sich äußern und nicht. Oder ich glaube, dort geht es wirklich darum, mal zuzuhören, was sagt die andere Person, was bringt sie für Erfahrungen mit, ja, was erlebt sie im Alltag und das mal so gut wie möglich einfach mal offen anzunehmen, oder? Und nicht schon meinen zu wissen, was die andere Person sagen.
Also das heisst eigentlich als konkrete Handlungsanleitung, könnte das heissen, es hat in Diskussionen sich selber zuerst mal viel mehr zurücknehmen und offen fragen.
Offen und auf Augenhöhe und sich seinen eigenen Privilegien bewusst sein. Ich glaube, das ist das, was uns häufig fehlt. Oder? Ganz viele Sachen, die ich einfach für selbstverständlich nehme, wo ich mir Raum annehme, wo ich mir Praktiken annehme. Ich nehme mir die einfach, oder? Und dort muss ich mir bewusst werden, es kann andere verletzen und es ist vor allem ein Privileg, das andere so nicht haben.
In den USA, wo die Themen schon länger stark präsent sind, dort haben wir auch eine starke Politisierung beobachten von dieser Debatte. Passiert das jetzt auch in Bern?
Also aktuell habe ich schon das Gefühl, es ist sehr politisch aufgeladen. Und ja, jetzt hoffe ich, dass wir es in eine konstruktive Richtung reinbringen, eben in dem, dass man einfach kontinuierlich über das Thema redet, aus unterschiedlichen Perspektiven mit verschiedenen Menschen. Ich wünsche mir natürlich für das auch eine Medienberichterstattung, die nicht dort einsetzt, wo es brennt, sondern wo eben auch dann darüber redet, wenn sich Leute auf Augenhöhe begegnen und solche Themen diskutieren.
Ein bisschen Medienkritik zum Schluss. Das nehmen wir so entgegen. Danke vielmals, Susanne Rebsamen, dass du da warst. Ja, Miriam, was ist dir geblieben von diesem Interview oder was nimmst du mit?
Unter anderem, dass sie sagt, sie sei auch unsicher. Das hat mich wahnsinnig beruhigt. Dass man, darf unsicher sein, dass man auch darf Fehler machen, dass man nicht muss so wahnsinnig Angst haben, dass man jetzt nichts mehr darf sagen und alles könnte jemandem im falschen Hals geraten, sondern dass es um Diskussion geht und Bereitschaft dazu zu diskutieren.
Wenn wir uns das ein bisschen bewusst werden, dann führt das im Idealfall ja auch dazu, dass die Diskussion irgendwie ein bisschen entkrampfter geführt werden kann. Gibt es sonst irgendetwas, wo noch geblieben ist?
Dass sie gesagt hat, man sei schon einen Schritt zu weit in der Debatte. Also das ganze Dreadlocks, Reggae-Musik, dürfen wie sie sich so anlegen, dürfen sie so Musik spielen, dass es schon fast zu fest ein Detailproblem ist und dass man gescheit mal zuerst die grosse, breite Debatte über strukturellen Rassismus führen sollte und was man dagegen machen kann. Und das finde ich sehr einen nachvollziehbaren Ansatz.
Etwas, was mir auch noch geblieben ist, ist, dass sie sagt, dass natürlich einfach ein sehr wichtiger Teil in dieser ganzen Diskussion fehlt, solange man nicht mit Betroffenen, mit People of Color, mit Leuten, die selber strukturelle Benachteiligung erfahren haben, solange die nicht wichtiger Teil sind von der Diskussion. Dort hat sie auch ein bisschen Medienkritik geübt am Schluss vom Interview. Was machen wir da vielleicht, auch wir als Redaktion?
Was ich mitbekomme bei der Diskussion auf unserer Redaktion ist, dass meine Kolleginnen und Kollegen und wir alle versucht haben, auch Leute zu finden, die betroffen sind, die ein bisschen erzählen können von ihrem Alltag oder wie sie das so erlebt. Und die Zurückhaltung ist verständlicherweise sehr, sehr gross, weil man müsste sich wahnsinnig exponieren. Man riskiert, dass man nachher umso mehr angegriffen wird, wenn man das macht. Und das zeigt auch die Erfahrung, wenn man das schon gemacht hat mit Leuten, dass es manchmal denen, wie soll man sagen, im Gesicht explodieren, das Ganze. Und darum verstehe ich die Zurückhaltung. Aber absolut, es ist schade. Und wir arbeiten daran, dass man Leute findet, die reden.
Wie geht es dort weiter in dieser ganzen Diskussion? Du hast vorher ganz am Anfang gesagt, es ist für dich mehr als irgendeine Sommerlochgeschichte, es ist mehr als ein sommerlicher Aufreger. Natürlich ist das auch ein Blick in die Glaskugel. Aber was hast du das Gefühl, was machen wir aus dieser Diskussion, die jetzt hier angestoßen worden ist?
Hoffentlich etwas Gutes. Ich würde mir wünschen, dass wir mehr reden über wirkliche Probleme, dass man nicht so fest sich in Detail verbeisst, so im Stil von denen hat der das gesagt und der andere das. Weil es ist eigentlich nicht das, was es darum geht. Es geht wirklich darum, wie wollen wir mit dem umgehen, dass wir vielleicht eben seit, ja, ich weiß nicht wie vielen Jahren, sehr privilegiert sind und davon profitieren und andere eben nicht. Und wie schaffen wir, dass es allen gut geht? Und wie tun wir vielleicht auch die eigenen Vorurteile mit denen umgehen, wo wir uns vielleicht gar nicht bewusst sind, dass man die hat? Ich finde das noch recht krass. Ich kann eben noch die Anekdote erzählen, wenn noch mal geschlossen noch eine. Als ich mit meinem Sohn unterwegs war, mal spät am Abend, und vor uns ist ein dunkelhäutiger Mann gelaufen und er sagt zu mir: «Mami, ich habe Angst, der ist so schwarz.» Und dann ist bei mir, jetzt müssen wir aber anfangen zu diskutieren. Und dann sage ich, du, weißt du, nur weil der dunklere Haut hat als mir, ist doch der kein böser Mensch. Und dann sagt mein Sohn, nein, denk, weil er so schwarz angelegt ist. Und dann merke ich, zum ersten Mal bin ich mir bewusst worden, ich habe Vorurteile. Ich denke, da kommt sofort die Schiene. Oder ich denke sofort, der hat irgendwie gedacht, weil der dunkelhäutig ist, ist irgendetwas nicht gut. Und da merkt man halt, da muss man sich schon mit sich selber auseinandersetzen. Und das tut auch ein bisschen weh, oder? Weil man das Gefühl, man ist ein weltoffener Mensch und tolerant, genau. Und alles. Und dann merkt man, hey nein, da ist etwas in meinem Kopf.
Ja. Und das ist im aktuellen Stand, wo wir sind in dieser Debatte, ist das auch unangenehm, das zu merken. Und es verunsichert einem, wenn man von sich selber das Gefühl hat, ich habe doch eine Sensibilität für die Themen und eigentlich fühle ich, eben wie du sagst, halt mich als weltoffener Mensch, dann ist das irgendwie auch schwierig, das zu merken im ersten Moment.
Und ich glaube, genau dorthin kommt eben auch die Emotionalität bei dem Thema, dass man einfach sofort mit dem Abwehrreflex reagiert, ganz automatisch.
Das war von der aktuellen Folge von «Gesprächsstoff» über die Diskussion um kulturelle Aneignung. Die erste Folge zu diesem Thema, möglicherweise aber nicht die letzte. Was findet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer? Habt auch ihr vielleicht Beobachtungen gemacht an euch selber, wo ihr zum Beispiel auf rassistische Vorurteile gestoßen sind und wo es euch unwohl war dabei. Habt ihr sonst Erfahrungen, die ihr mitteilen wollt? Ihr könnt uns jederzeit schreiben auf podcast.bern@tamedia.ch. Dort nehmen wir auch sehr gerne Feedback entgegen oder vielleicht auch mal einen Themenwunsch. Moderation und Produktion Noah Fend. Zu Gast waren Miriam Contes und Susanne Rebsamen. Die Kommentare hat für euch Benjamin Launer eingelesen und der Sound der kommt von Anne Hebise. Die nächste Folge von «Gesprächsstoff» gibt es in 2 Wochen. Dann auch wieder mit Sibylle Hartmann, die bald schon aus den Ferien zurückkommt. Bis dann wünsche ich schöne Sommertage. Sage ciao zusammen.